Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz. Von uns für Sie. Und diesmal eine ganz besondere Folge. Diese Folge haben wir live am 11.04.2024 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen.
Herzlich willkommen hier im Basecamp zur UDL Digital Talkshow. Ja, generative künstliche Intelligenz hat unser Leben, unsere Arbeit in letzter Zeit ziemlich sehr verändert. Wie geht's weiter? Sind wir in Deutschland darauf vorbereitet? Oder verpassen wir vielleicht wieder was? Ich meine, es sind revolutionäre Zeiten, wo wirklich sehr, sehr viel passiert. Segeln wir hart am Wind oder verpassen wir was? Das ist unser Thema heute. Arbeiten mit KI. Verschlafen wir die nächste Revolution? Nicht? Ich freue mich sehr, zu diesem Thema zu haben, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
Hallo, guten Morgen.
Sie ist die Digital Queen von Deutschland, aus dem Süden Deutschlands, aus dem Bergigen, meine Damen und Herren. Anja Händel, Managing Director von Diconium. Mal ehrlich, Herr Minister, segeln wir hart am Wind oder verpassen wir gerade was?
Nee, wir sind mittendrin. Ich habe ja das merkwürdige Vergnügen, am selben Ort in der Bundesregierung auch schon in der Vorgängerregierung gearbeitet zu haben. Also ich bin der lebende Zeitzeuge aus der Großen Koalition. Warum erwähne ich das? Weil 2018 die damalige Bundesregierung eine KI-Strategie aufgestellt hat. Und da geht es in der Politik immer um die Frage, wer ist zuständig? Und da haben die Leute aus dem Wirtschaftsministerium gesagt, das sind wir. Das haben die aus dem Wissenschafts- und Forschungsministerium gesagt, KI, das ist unser Ding. Und ich habe gesagt, nee, das hat was mit Arbeit zu tun. Da haben die sich gefragt, was hat das mit Arbeit zu tun? Ich würde sagen, spätestens seit ChatGPT weiß jeder, das macht was mit Arbeit. Ich glaube, dass wenn wir über die Möglichkeiten reden, wir bei allen Vorurteilen, die es über Deutschland gibt, eine ziemliche Aufgeschlossenheit erleben. Weil die großen Aufgaben, vor denen wir im Moment stehen, um das Thema Fachkräftesicherung, um die Frage des Abbaus von unnötiger Bürokratie, ohne KI-Lösung nicht machbar ist. Wir rechnen damit, dass bis spätestens 2035 eigentlich kein Arbeitsplatz unberührt ist vom Thema KI. Also alle werden damit zu tun bekommen.
Frau Händel, Sie kommen aus der Wirtschaft, Sie kennen sich aus. Wie ist das?
Ja, ich arbeite natürlich hauptsächlich im Bereich der Wissensarbeit und genau das ist der Bereich, in dem das natürlich auch gerade mit KI voll einschlägt. Was ich wahrnehme, ist, dass eben Menschen viel bewusster damit diesen Technologien umgehen und auch gemerkt haben in den letzten Jahren, dass da auch nicht so viel passiert über Nacht, von heute auf morgen. Das ist halt eine Transformation und kein Aus- und Anschalter.
Ihr seid mir jetzt hier zu positiv. Es gibt eine Studie der Boston Consulting Group, die sagt, dass in Deutschland die Denke gegenüber künstlicher Intelligenz überdurchschnittlich eher negativ ist im weltweiten Vergleich. Könnte es nicht sein, dass unsere Skepsis, wir Deutschen sind ja Grübler, ein Standortnachteil ist?
Deutschland hat wahnsinnig starke Forschungscluster im Bereich künstlicher Intelligenz. Sie werden das in Baden-Württemberg erleben, wo Sie sitzen. Tübingen ist Cyber Valley. Ja. Wir haben das aber auch in Hamburg, in Dresden beispielsweise und in München. Wir sind gar nicht so schlecht, was die großen Unternehmen betrifft, die inzwischen dadurch, dass es oft produzierende Unternehmen sind und wahnsinnig viele Maschinendaten da sind, voll einsteigen. Ihr Unternehmen ist ja, glaube ich, von Volkswagen auch gekauft worden.
Genau.
Unser Problem sind eher kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Und wo wir nicht so gut sind, sind im Vergleich zu China und den USA natürlich irgendwie riesen Risikokapitalinvestments und Ähnliches. Wir neigen ja in Deutschland bei der Grübelei auch dabei, unsere Stärken nicht zu erkennen. Ich erlebe schon, dass es eine Aufgeschlossenheit gibt. Da gibt es ein paar Risiken, über die muss geredet werden.
Kommen wir gleich
aber
zu,
die aber stehen nicht im Vordergrund der öffentlichen Debatte nach meiner Wahrnehmung.
Der Herr Minister sagte gerade, wir sind gut in Forschung. Aber wie ist denn das, wenn wir nur tolle Äpfelbäume pflanzen können, aber keinen Kompott machen? Also das Geld daraus machen dann die anderen, die, wir wissen, die Googles, die Facebooks, die Apples der Welt investieren Milliarden in Forschungszentren hier. Sind wir so gut auch im wirklichen Doing, daraus was zu machen?
Ich glaube, das ist unsere Hauptherausforderung. Den Sprung von Wissenschaft in die Anwendung, Applied AI ist das große Schlagwort, damit tun wir uns extrem schwer.
Warum eigentlich?
Wir sind ja eher ein Land der Ingenieure, also sprich, ich weiß ganz genau, wie so mein Endprodukt aussieht, sehr hardwarelastig, sehr auf Qualität aus. Ich weiß, wie ein Auto aussieht, was nach 5 bis 7 Jahren auf die Straße kommt und baut es. Software zu entwickeln ist eine Reise. Software ist nie fertig. wenn ich Hardware baue, habe ich meistens die fachlich kompetenteste Person in der Führung. Bei Software geht es mehr darum, und jetzt komme ich wieder zu der Frage, einen diversen Blick auf die Sache zu haben. Ich als Informatikerin kenne nicht die beste Lösung für ein Problem in der Produktion, weil ich das Problem gar nicht kenne. Wir brauchen mehr Räume, wo Anwendung und Forschung zusammenkommen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Und das ist nicht ein Workshop, das ist nicht was ich mal kurz zwischendrin mache, sondern das ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit und da krankt es in meinen Augen.
Das klingt sehr politisch, was Sie mir gerade gesagt haben. Da trifft es sich doch gut, dass wir die Bundesregierung hier haben.
Nicht die ganze.
Ja, aber einen großen Teil, den wichtigsten Teil. Also, dieses Thema ist ja nicht so neu. Bei MP3 gab es auch schon, beim Faxgerät gab es schon. Wir haben tolle Sachen erfunden und irgendwie die Kohle wurde anderswo gemacht. Muss die betriebliche Ausbildung verändert werden? Wollen Sie Forschungsminister werden, um es da zu ändern? Oder?
Klar ist, erstmal geht es um eine Einstellungsfrage. Also in Deutschland gibt es eine Tradition von inkrementellem Fortschritt. Das heißt, wir sind super darin, Neues in Bestehendes einzubauen. Und wir sind nach wie vor ziemlich gut im Produzieren. Wir sind Industrienation mit 22% industrieller Wertschöpfung. Ein Vorteil ist, bei uns fallen beispielsweise ganz viele Maschinendaten an, die ungenutzt im Moment ganz viel rumliegen. Und daraus kann man was machen. Dafür ist es aber notwendig, dass nicht nur große Unternehmen sich auf den Weg machen, also Automobilkonzerne beispielsweise, sondern dass wir im Rückgrat unserer Wirtschaft bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz praktische Anwendungen zeigen, die einen Mehrwert für ein Unternehmen bedeuten. Und auch einen Mehrwert für die Beschäftigten
übrigens. Aber was kann Politik da tun?
Ich mache ein ganz praktisches Beispiel. Als Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben wir ein gemeinsames Projekt mit der Fraunhofer Gesellschaft und der Universität Stuttgart. Wir haben KI-Studios in München eingerichtet und wir gehen in 2500 Betriebe in diesem Jahr, um ganz praktisch zu zeigen, wie man mit KI-Einwendung beispielsweise eine Schichtplanung organisieren kann, wie man Arbeitssicherheit verstärken kann. Die zweite Ebene ist dann eine politische. Also es gibt den schönen deutschen Satz, Trust is a must, dass Menschen sich auf diesen Prozess einlassen. Ja. Das hat natürlich auch mit der Frage zu tun, dass Beschäftigte keine Angst haben, dass man KI nicht zur Ausbeutung von Beschäftigten benutzt und dass sie mit dieser Entwicklung Schritt halten können. Das betrifft zum Beispiel auch die Frage von Qualifizierung und Weiterbildung ganz handfest in Betrieben. Also es geht um Chancen und Schutz, auch in Zeiten von Wandel, nicht vor dem Wandel. Und da sind wir auf dem Weg.
Sind Sie zufrieden? Muss die Politik nichts tun? Sind Sie jetzt glücklich und können nach Hause gehen und sich langlegen und sagen, ey, läuft?
Wer hat denn jetzt gesagt, nichts zu tun?
Das wäre jetzt auch mein Einwand gewesen. Nee,
ich muss euch aufhetzen.
Ich gebe in vielen Punkten recht, vor allem
das ist nicht dieses Ihr Job. Thema. Sie sollen sagen, was Sie wollen.
Dieses Thema Bildung, Weiterbildung und Wissen um die Dinge ist ein ganz entscheidendes. Also ich habe ja gerade viel über Diversität gesprochen, einen anderen Blick
in die Sachen bringen. Aber konkret, was heißt das mit Bildung?
Ich habe 1999 angefangen, Informatik zu studieren. Ich habe das nur gemacht, weil ich auf ein Wirtschaftsgymnasium gewechselt habe nach der 10. Klasse und dort ein Jahr Informatik hatte. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich nie studiert. Und wir sind leider heute, 25 Jahre später, nicht so weit davon weg. Also Technologie ist kein Bestandteil von unserem Schulsystem. Das halte ich für ein Riesenproblem. Angst entsteht immer, meiner Meinung nach, wenn ich was nicht richtig verstehe und einordnen kann. Dass Menschen die Angst suggeriert wird, dass künstliche Intelligenz plötzlich aus den Computern steigt und in Form von Terminatoren oder whatever und versucht zu töten, liegt halt daran, dass auch wenig Verständnis dafür herrscht, wie überhaupt so ein Algorithmus entsteht. Und den Leuten fehlen Beispiele. Ich habe selber in meinem Leben schon mit 2-3 Leuten wahnsinnige Probleme in der Produktion gelöst mit kleinsten Mitteln. Aber die Leute haben kein Gefühl dafür, dass ihre Probleme mit Technologie gelöst werden können, weil sie es nicht kennen.
Ja, aber diese Debatte führen wir schon lange, dieses wir müssen Bildung machen. Wie kann man das ändern, dieses Gefühl zu sagen, Leute haben Angst vor dem, was sie nicht kennen?
Die Antwort ist Aufklärung. Das Wesen von KI sind selbstlernende Systeme. Und das ist ein riesen Technologiesprung. Den kann man nur begreifen, wenn man praktische Anwendungen macht. Ich will mal ein Beispiel machen aus der Arbeitswelt. Wir haben gerade mit der Berufsgenossenschaft Bau ein KI-Projekt, das mithilft zu identifizieren auf Baustellen, wo wirklich Risiken sind und wo wir Datenmengen und KI einsetzen können, um da Arbeitssicherheit vordringlich zu schaffen oder zu kontrollieren, wo die größten Gefahren sind.
Benutzen Sie auch in Ihrem Ministerium KI?
Ja.
Redenschreiben oder?
Ich will inzwischen nicht ausschließen, dass Redenschreiber und Redenschreiber auch mal ChatGPT einsetzen. Aber wir setzen es vor allen Dingen in einem anderen Bereich ein. Wir haben die Arbeitseinheit Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft und die haben eine KI, die weltweit Millionen von Daten durchscannt, Datenbanken, wissenschaftliche Publikationen, um Trends zu erspüren, wie sich Arbeitswelt verändert. das ist das Tolle auch für Politik, dass wir in kürzerer Zeit auf Basis von viel, viel mehr Informationen plausible Annahmen treffen können, wie sich Dinge entwickeln. Das ist keine Gewissheit. Aber wir können informierter Politik machen, beispielsweise mit Hilfe dieses Tools, was wir einsetzen. Und wir stellen es übrigens der gesamten Bundesregierung zur Verfügung.
Auch den Grünen?
Auch den Gelben.
Wo benutzen Sie KI in Ihrem Unternehmen?
Das Unternehmen, das ich leite, arbeitet 60% mit Softwareentwicklern, also wirklich Leute, die programmieren. Und für die ist ChatGPT ein alltägliches Tool. Ja? Also ChatGPT arbeitet sehr gut mit Dingen, die eben verfügbar sind im Netz. Und das sind ist Text, deswegen Redenschreiber, das ist Software, Code. Deswegen hilft uns ChatGPT, besseren Softwarecode zu schreiben, weniger Fehler zu machen und.
Können Sie vielleicht für alle zum Mitschreiben, was sind zentrale Erfolgsfaktoren, um sowas richtig gut zu implementieren?
KI ist, muss man sich nicht vorstellen, wie das eine Mittel, sondern es ist eher so ein Apothekerschrank und da gibt es ganz viele Gläser und in jedem steckt ein anderer Algorithmus, eine andere Optimierung. Es geht halt dann darum, stark das zu trainieren auf die jeweiligen Daten. Ja. Also das Schöne ist ja an Technologie, in der Welt, in der wir leben, es gibt unglaublich viele Mittel. Man kann sich Formate wie das hier dann auf irgendwelchen Sendern anschauen, man kann eigentlich alles finden, sich beibringen, lernen. Es gibt ganz viele Podiumsdiskussionen, Austauschmöglichkeiten. Es ist wirklich nicht Lehrbuch, sondern reingehen, ausprobieren.
Sie sagt im Prinzip, informell besorgt sich jemand irgendwie das neue Wissen und macht damit was. Ist es nicht riskant für eine Gesellschaft, sich darauf zu verlassen? Müsste betriebliche Ausbildung nicht mehr darauf eingehen?
Das Wichtige ist, dass man interdisziplinärer denkt und Teams zusammenstellt, die von den Kompetenzen her divers mit diesen Themen umgehen. Wir haben in der Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft versucht, ganz neue Leute anzuheuern. Also nicht nur wie oft Jurist und Juristen, die man auch braucht, sondern auch Informatiker, Ökonomen, Soziologen, weil wir versuchen müssen, verschiedene Blickwinkel zusammenzubringen. Zum Beispiel, um mit dieser KI, von der ich gesprochen habe, uns Informationen zu beschaffen. So, und jetzt die Frage der Ausbildungsinhalte. Ich glaube, unsere gemeinsame Erfahrung, Sie sind viel jünger als ich. Ich bin Jahrgang 72.
Sieht zumindest so aus.
Also, unsere Erfahrung ist, dass bestimmte Behauptungen über Lerninhalte sich anders herausgestellt haben. Also du musst jetzt das und das machen, sonst hast du keine Chance am Arbeitsmarkt. Mhm. Bei mir hieß das in den 80er Jahren, wenn du nicht coden lernst, das hat man uns schon gesagt, es hieß damals nicht coden, sondern programmieren, dann hast du keine Chance am Arbeitsmarkt.
Habe ich gemacht?
Ich habe so einen Kurs mit Turbo Pascal damals. Alles vergessen. Ich glaube, dass in der Bildungspolitik neben der Vermittlung von Technikverständnis wichtiger ist, dass man das Lernen lernt. Und das Weiterlernen lernt, dass es nicht aufhört, dass es lebensbegleitend ist. Weil Wissen veraltet und Technologien schreiten voran.
Welche Handlungsbedarfe sehen Sie gerade, was Politik machen müsste in diesen sich verändernden Zeiten? Sie können sich jetzt alles wünschen, er muss zuhören.
Hausaufgabenheft raus.
Das Bildungsthema, das ist und bleibt, glaube ich, das Hauptthema. Wir haben so einen Fachkräftemangel. Wenn ich mir so anschaue, wo Bildung im Digitalen entsteht, ist es oft in bildungsstarken Familien, Umfeldern, Kreisen und das ist nicht divers. Und deswegen bin ich so ein großer Verfechter von Technologie in Schulen. Ja. Wenn das Menschen nicht vermittelt bekommen, schon sehr früh, ist eben auch keine Offenheit da und auch keine positiven Erlebnisse. Und je älter Menschen werden, umso skeptischer werden sie auch. Dieses Bild, was so vermittelt wird, was man gut kann oder schlecht kann, das wird leider halt vor der Pubertät geprägt und nicht danach. Deswegen ist es mit Weiterbildung auch nicht getan.
Müsste wir so einen Ruck in Sachen Digitalisierung, KI durch die Welt gehen? Würde das was bringen?
Ich frage mich so ein bisschen, wie so ein Ruck aussehen soll. Ja? Die deutsche Bevölkerung hat nicht so eine hohe Agilität. Da sind die Amerikaner, glaube ich, viel agiler und viel anpassungsfähiger. Das ist normal, dass man vielleicht auch mal in der Politik ist und dann geht man wieder in die Wirtschaft. Und wir sind eben auch stark auf diesen Fachtunnel-Karrierepfaden.
Hör ich da gerade, Sie wollen in die Politik gehen?
Nein.
Aber Sie haben doch gerade gesagt, es muss passieren.
Schade eigentlich.
Das ist mir eine zu harte Transformation. Und die Wirtschaft ist schon hart.
Nee, okay. Herr Heil, können Sie mal kurz die Frau überzeugen, damit sie in die Politik gehen? Warum können Sie die gebrauchen?
Allen Respekt vor dieser Arbeit. Also das ist natürlich nochmal, ja.
Es ist ein merkwürdiges Vorstellung, dass man in die Politik geht. Man kann ja auch politisch sein, ohne jetzt Berufspolitiker mit einem Abgeordnetenmandat zu sein. Und allein, dass sie solche politischen Debatten führen, die sind ja hochgradig politisch. Ein Beispiel, das gerade in Europa diskutiert wurde, ist die Frage, welchen Rechtsrahmen braucht denn künstliche Intelligenz? Und da Maß und Mitte zu finden, also nicht gleich, wie wir das gerne machen, zu sagen, oh Gott, da ist ein Risiko, müssen wir alles tot regulieren, aber auch nicht naiv zu sein, zu wissen, natürlich kann man KI mit diesen wahnsinnigen Möglichkeiten auch wahnsinnig gut missbrauchen.
Da gibt es ja manche, die sagen, hiesige Firmen, die EU-Firmen sind benachteiligt gegenüber Firmen, die anderswo sind, weil er zu stark reguliert wird und schreien laut. Wie ist Ihre Meinung dazu? Sie kommen aus der Wirtschaft.
Die Deutschen neigen natürlich auch zu sehr, dann zu brav zu sein in der Anwendung. Ich bin da so hier, unser Datenschutzgrundgesetz wurde, glaube ich, in anderen europäischen Ländern auch ein bisschen lockerer ausgelegt. Ich glaube, es ist total gut, auch Themen kritisch zu hinterfragen und sich anzuschauen. Wenn man sich es genauer anschaut, sind auch viele Sachen, die hier in Europa entstanden sind, werden auch immer mehr Standard in der Welt, weil natürlich es immer kritischer gesehen wird und auch gesehen wird in vielen Bereichen, wo eben auch ein massiver Missbrauch stattfinden kann und dass er eben auch gesellschaftlich großen Schaden anrichtet.
Ich würde sagen, ein wunderbares Zitat. Die Regierung spricht von vertrauenswürdige KI made in Europe, hat Ihr Kollege im Wirtschaftsministerium gesagt, der Herr Habeck. Kann es denn sowas überhaupt bei einer globalen digitalen Konkurrenz geben, dass wir so eine kleine Insel sind in dem großen Meer?
Ja, wir sind keine Insel, aber es gibt schon ein paar spezifische Stärken, die man auch nutzen kann. Zum Beispiel, wenn es um große Fragen gibt, die für Unternehmen wirklich wichtig sind, die mit Datensicherheit zu tun haben. Und vielleicht kann die manchmal übertriebene Sicherheitsfixierung, die wir haben, da auch eine Stärke sein, Lösungen zu erarbeiten in einer Welt, die ja nicht ganz ungefährlich ist. Wir wissen auch, man kann das zu ganz schrecklichen Dingen missbrauchen. Beispiel aus meinem Bereich.
Schreckliche Dinge aus Ihrem Leben.
Ja, nicht aus meinem Arbeitsbereich, nicht aus meinem Leben, Gott sei Dank. Man kann inzwischen wahnsinnig gut zum Beispiel Vitaldaten von Beschäftigten nutzen in Produktionsprozessen. Zum Guten, zum Beispiel um die Arbeitssicherheit von Menschen, die Feuerwehrleute sind, im Einsatz in Echtzeit auszuwerten und zu sagen, Mensch, da wird es jetzt gerade kritisch, geh da mal raus aus der Gasentwicklung oder Ähnlichem. Super Sache. Man kann aber sich auch fragen, ob man wirklich will, dass der Arbeitgeber alle Vitaldaten von mir hat. Das ist eine politische Entscheidung, die wir treffen müssen. So, und da geht das natürlich nicht in der alten Datenschutzwelt. Der Datenschutz ist vor allen Dingen entstanden durch Gesetze der 80er Jahre. Und die Idee damals war die von Datensparsamkeit.
Das ist durch.
Also der Staat und die Wirtschaft sollen möglichst wenig Daten speichern, damit sie nicht missbraucht werden. Man muss jetzt kein Techie sein, um zu wissen, dass Big Data als Grundlage für KI zum Beispiel und Datensparsamkeit sich ein bisschen beißen.
Also mal ganz platt gefragt, bedroht KI unser Arbeitsschutzrecht?
Nein, im Gegenteil, es ist eine Chance für Arbeitsschutzrecht. Auch da an einem Beispiel, wir haben in Süddeutschland ein Verkehrsunternehmen, das wir so als Experimentierraum gesehen haben, die KI einsetzen im Bereich von U-Bahn-Fahrer. Und die müssen Entscheidungen treffen, manchmal auch lebenswichtige. Auf Basis von KI können die ziemlich entstresst werden, Entscheidungen zu treffen, die sicherer sind als menschliche Entscheidungen. Das ist ein gutes Beispiel. Aber Sie haben recht, es gibt auch negative Folgen. Und dafür ist es wichtig, dass wir deutsche Möglichkeiten, die wir haben, der Mitbestimmung beispielsweise, gut nutzen können. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, mit der letzten Novelle des Betriebsratsgesetzes in der letzten Legislaturperiode, dass sie sich bei komplexeren Entscheidungen mehr externen Sachverstand heranschaffen können, um informiert auch Entscheidungen über solche Technologien zu machen.
Im Volkswagen-Konzern kennt man Betriebsratsaustausch.
Man hört davon.
Genau. Finde und fand den Austausch immer sehr wertvoll, weil man eben wieder eine andere Sichtweise von Themen kriegt. Dinge, die man in gewissen Bereichen vielleicht auch gar nicht sieht, wo ein Risiko sein könnte, wo auch Ängste sind. Und da werden auch Ängste abgebaut, weil man dann eben erklärt bekommt, was die Risiken sein können und was eben auch nicht. Weil man braucht keine KI, um Menschen zu überwachen. Ja? Also ich meine, da gibt es ganz viele einfachere Mittel,
aber um das zu tun. Mehr. Lassen Sie mich mal Advocatus Diaboli sein. KI, die nützt doch nur dazu da, die Arbeit zu verdichten, damit die da oben mehr Geld verdienen, wir noch mehr ausgebeutet werden. Helfen Sie mir, was sagen Sie mir, wenn Sie jetzt meine Chefin wären?
Arbeit verändert sich und es ist auch eine Gefahr. Und Technologien wie KI und auch Technologien, die vielleicht noch schneller werden, die darauf folgen, Quantencomputing oder sowas, machen vieles, was wir tun, eben viel schneller. Und deswegen muss ich auch als Führungskraft, Mitarbeitende, andere Skills heute erlernen, auch wie ich mit Arbeit umgehe. Als ich vor vielen Jahren gearbeitet habe, war immer dieses Work-Life-Balance war das große Ding. Heute, wenn ich mit jungen Leuten rede, sprechen die von Work-Life-Separation. Die wollen richtige Walls haben und sagen, ich schalte mein Handy aus, wenn ich das Büro verlasse, weil ich will eine richtige Grenze dazwischen haben. Ich meine, Burnouts gehen hoch, Druck geht hoch, die Geschwindigkeit und da nochmal was rausnehmen und vielleicht auch mit KI dann eine andere Arbeit lernen, anders zusammenzuarbeiten, ist eher eine Möglichkeit als das Hamsterrad, was sich noch schneller dreht.
Also gesellschaftlich und in der Arbeitswelt ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn wir über KI reden, wirklich einen menschenzentrierten Ansatz haben. KI muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Es gab immer technologischen Fortschritt. Fangen wir mal an mit Industrie 1.0, also Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, vor der Menschen reale Angst hatten. Also damals ist der mechanische Webstuhl im Schlesischen Revier eingeführt worden und die Weber hatten Angst, dass es ihnen die Arbeit kaputt macht.
Und es gab die Aufstände.
Und es gab die Weberaufstände, es gab bittere Not, es gab die sogenannten Maschinenstürmer, die versucht haben, diese Entwicklung aufzuhalten, die haben historisch verloren. Und es gab eine andere Bewegung, die hat gesagt, aus diesen Produktivitätskräften, diesen Gewinnen, die dadurch entstehen, die neuen Geschäftsmodellen, das muss ein Fortschritt nicht für wenige werden, sondern für viele Menschen. Das ist die Idee der alten Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts von Arbeiterbildungsvereinen.
In welcher Partei sind Sie nochmal?
Ich bin Sozialdemokrat. Ich finde schon, dass es unsere Aufgabe ist, dass man aus technologischem Wandel auch sozialen Fortschritt macht. Mhm. So, und das ist eine Frage auch von gesellschaftlichen, betrieblichen Aushandlungsprozessen. Aber das ist aus meiner Sicht eher ein Asset, das wir haben. Ich erlebe in Deutschland eben keine massiven Aufstände gegen Technologien, sondern ich erlebe Menschen, die Fragen haben, die sich fragen, was ist für mich da drin und welche Weichen muss man stellen, damit das, wie gesagt, eine positive Zukunft für viele Menschen wird, nicht für wenige.
Aber trotzdem haben manche Angst, dass vielleicht die KI meinen Job klaut. Wenn ich überlege, hier auf der Bühne sitzen eine Managerin, ein Journalist und ein Politiker. Was glauben Sie, wen von uns wird die KI als Ersten erwischen?
Die Politik ganz sicherlich nicht. Warum nicht? Das ist der sicherste Job, würde ich sagen.
Erklären Sie mir das mal.
Wir sind auch nur befristet eingestellt. Das nennt man Demokratie.
Warum? Warum wird Politik, warum braucht man die? Warum muss ich Angst haben? Müssen Sie Angst haben?
Bei all unseren Jobs geht es ja eher darum, Menschen zusammenzubringen, einen Diskurs anzustoßen und Themen weiterzuentwickeln. Und das wird keine KI für uns machen. Warum sollte sie? Wir sind auch die, die es ja schaffen. Das Unternehmen gibt es ja nicht. Das sind immer die Summe der Menschen, die dafür arbeiten. Ich glaube, da müssen wir einhaken, weil wenn wir schon mal so Unternehmen anschaut wie Kodak, die zu den Höchstzeiten irgendwie über 100.000 Mitarbeiter hatten und dann kam so ein kleines Unternehmen, Instagram und Digitalfotografie. Und auch heute ist Fotografie so beliebt und so verbreitet wie noch nie. Ja. Das Schlimmste daran ist, dass Kodak über 10 Jahre wusste, wie Digitalfotografie funktioniert.
Und die haben sogar
und die hatten es in der Schublade, weil sie Angst hatten davor, dass ihr Geschäftsmodell disruptiert, was ja auch passiert ist. Warum sage ich das? Angst davor, dass Technologie uns irgendetwas mit wegnimmt oder auch KI, die bringt uns nirgends hin. Wir müssen dort reingehen und genau damit arbeiten, das weiterentwickeln, weil es wird sonst irgendjemand anderes tun.
Nach allem, was wir wissen, wird uns auch in diesem Technologiesprung mal wieder die Arbeit nicht ausgehen. Das ist ja auch keine neue Debatte. In den 70er Jahren gab es die Debatte, ob die Roboter die menschliche Arbeit ersetzen. Die Arbeit ist uns nicht ausgegangen, aber sie wird sich stark und schneller verändern. Wir erleben in der Industrie das, was Sie beschrieben haben, wenn man sich nicht auf KI einlässt, dann werden wir im Wettbewerb verlieren. Ich nehme mal eine andere Branche, Handel, Banken und Versicherung. Hochqualifizierte Arbeit, da werden wir auch in kürzerer Zeit erleben, dass KI menschliche Arbeit ersetzen kann, auch qualifizierte Arbeit. Und wir haben einen Bereich, in dem wird die menschliche Arbeit nicht nur nicht weniger, sondern mehr gefragt werden. Das sind die sozialen Dienstleistungsberufe, Gesundheit, Bildung, Pflege. Da kann KI wahrscheinlich menschliche Arbeit nicht ersetzen, aber wunderbar assistieren. Praktisches Beispiel, wenn wir es mal hinbekämen, dass Pflegekräfte nicht so viel händisch dokumentieren müssten, sondern über Spracherkennung, wie notwendige Dokumentation, Digitalisierung mit KI-Programmen, könnte man menschliche Arbeit in der Pflege stärker auf das konzentrieren, wo es unerlässlich ist. Also so bunt ist das alles gleichzeitig. Und die einzige Gemeinsamkeit ist, es ist kein Strukturwandel von 30, 40 Jahren, sondern wir reden über die nächsten 10 Jahre. Es ist also eine Frage von Geschwindigkeit. Und mein Werben dafür als Arbeitsminister, dass dieses Land nicht nur eine Ausbildungsrepublik sein muss, weil Ausbildung immer noch eine gute Eintrittskarte in Erwerbsleben ist, sondern wirklich das Leitbild einer Weiterbildungsrepublik haben muss. Das ist die Idee, dass die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen machen können.
Zwei Optimisten, mehr Mut wäre gut. Vielen Dank soweit.
Naja, Pessimisten gibt es in Deutschland ja schon genug. Wir wollten heute mal einen Kontrast setzen.
Ja, bitteschön.
Christoph Heil ist mein Name von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Weder verwandt noch verschwägert mit Hubertus Heil. Wir sehen in der IT-Branche wirklich einen eklatanten Fachkräftemangel. Gleichzeitig erleben wir, dass Menschen zum Beispiel jenseits der 50 haben ein Riesenproblem, in der IT-Branche wieder einen Anschluss zu finden. Wie kriegen wir jetzt Konzepte auf den Weg und die Weiterbildung von Managerinnen und Manager, um irgendwie da einen Fortschritt zu erreichen?
Ich bin froh auch um jede ältere Fachkraft. Wir sind da sehr offen und es gibt natürlich auch totale Gegenbewegungen, um es mal zu nennen. Es gibt viele alte Technologien, und die noch länger anhalten, wo man Leute sogar aus der Rente holt. Ich kann natürlich nur einen Teil beantworten, weil ich meine, es ist nicht in meinem Verhalten. Ja. Aber ich glaube, es liegt wirklich wieder daran, auch Leuten das aufzuzeigen, was es eben bedeuten kann. Und verschiedene Erfahrungsschätze auch über Generationen hinweg. Ja, wenn ich von Diversität rede, rede ich ja nicht nur von Fachlichkeit und, dass es eben zu den besseren Lösungen macht. Aber ich habe auch keine Lösung auf der Hand, wie man solchen Ängsten begegnen kann, weil es ja auch wieder um eine Angstfrage geht wahrscheinlich.
Gutes Beispiel aus meiner niedersächsischen Heimat. Das Unternehmen heißt IAV und die haben mal mit 30 Leuten in Gifhorn angefangen, haben jetzt 3000 Ingenieure in Gifhorn, die Automobildienstleister sind. Und für mich war das immer nur ein wachsendes, tolles Unternehmen, bis ich hinkam und die sagten, unser Geschäftsmodell ist, wenn wir so weitermachen, am Ende. Denn die waren sehr stark auf den Verbrennungsmotor konzentriert. Und die haben sich dann selbst neue Geschäftsfelder gesucht und sich weiterentwickelt hin in die neue Automobilwelt und haben dann festgestellt, dass ihre gut ausgebildeten Ingenieure und Techniker zwar eine super Ausbildung hatten, aber eigentlich brauchten sie Softwareingenieure. So, und jetzt ist es aber ganz schwierig in einer Situation, wo Softwareingenieure weltweit knapp sind und bei uns in Deutschland auch, welche nach Gifhorn zu holen. Und die sind auf eine total verrückte Idee gekommen, nämlich ihre Leute weiterzubilden. Und deshalb sind wir auf die Idee gekommen, zu sagen, wir wollen Unternehmen, gerade mittelständische, die in Weiterbildung investieren, auch als Staat unterstützen können, zum Beispiel mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit, also sozusagen so einen Hebel zu haben für Weiterbildungsinvestitionen. Also ich erlebe inzwischen so viel Bewusstsein. Ich erlebe, dass wir da wirklich innerhalb von 2-3 Jahren, ich sehe das bei den Veranstaltungen, die wir dazu machen, einen riesen Run auf solche Themen haben. Das ist auch ein Stück Hoffnung. Wir können als Staat Unternehmen und Beschäftigte dabei besser unterstützen, aber wir können dieses Handeln auf betrieblicher Ebene nicht ersetzen.
Mein Name ist Henning Germann, ich bin Volkswirt. Mir ist das ein bisschen zu optimistisch. Also so die These, das hätte keine Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt. Wir werden eine Splittung haben. Wir werden Beschäftigte haben, die sich sozusagen vor technologischem Wissen hoch bezahlt werden. Aber wir werden eben viele sehr einfach bezahlte Leute haben. Und warum nicht eine Digitalsteuer, so wie im Finanzbereich, eine Tobin-Steuer?
Ich fühle mich total missverstanden. Natürlich hat das dramatische Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Das Neue ist, Produktivitätsfortschritte hat es ja, wie Sie als Ökonomen wissen, immer gegeben. Und es hat auch Automatisierung gegeben. Es gibt auch nicht mehr den Heizer auf der E-Log. Das Spannende und gesellschaftlich Spannende ist, dass wir hier nicht mehr darüber reden, dass einfache Tätigkeiten automatisiert werden, sondern wir reden, dass Menschen, die mit einer guten Qualifikation das Gefühl hatten, mein Job ist damit immer sicher, erleben werden, dass auch ihr Job sich dramatisch verändert. So, und die Frage ist jetzt, geben wir denen eine Chance, da mitzukommen oder lassen wir sie in dieser Sorge allein? Ich glaube, dass es zu kurz gesprungen wäre, jetzt eine Debatte wie in den 70er Jahren über Maschinensteuern zu führen. Sondern am Ende des Tages geht es immer um eine Frage, wie man unternehmerische Gewinne und zum Beispiel Einkommen vernünftig verhandelt in der Primärverteilung. Da ist was auseinandergegangen. Und wenn Sie mich jetzt mal ganz altmodisch fragen, jenseits von Digitalisierung, dass wir in Deutschland noch 50% Tarifbindung haben, das ist die Ursache dafür, dass zwischen Gewinnen und Arbeitnehmereinkommen wir eine Spreizung erlebt haben, die nicht gut ist. Die Digitalsteuer halte ich im Moment für kein Gebot der Stunde. Zukünftig wird man Diskussionen dieser Art führen. Ich finde es immer vernünftig, dass man nicht Digitalisierung oder Produktionsmittel besteuert, sondern die Gewinne, die daraus entstehen. Das wäre schon mal eine feine Sache, dass auch große Konzerne, die große Gewinne haben, hier anständig Steuern zahlen. Das muss ich nicht Digitalsteuer nennen, das nenne ich vernünftige Kapitalbesteuerung.
Und die Frage ist, wird zeigen, ob die Spaltung wirklich so aufgeht, weil wie gerade gesagt, die Hauptsynergien werden gehoben in den Wissensarbeitsjobs, die klassisch eigentlich heute höher bezahlt werden. Und was KI sehr schlecht kann, das gar nicht, ist das, was uns als Menschen viel leichter fällt als der KI, nämlich Pflege, Handwerk, alles, was an Maschinen hängt, das wird so schnell nicht automatisiert werden. Also eigentlich muss ich der Steuerberater und der Jurist und Menschen wie ich viel größere Sorgen machen, was unsere Jobs der Zukunft, ja vielleicht auch, was die Jobs der Zukunft angeht, als die typischen Blue-Color-Work-Thematiken, weil das sind Themen, die wird zumindest KI nicht so schnell ablösen können.
Was macht denn zum Beispiel KI mit Menschen mit Beeinträchtigungen? Was ist zum Beispiel mit Betrieben, die sich einfach mal freikaufen? Das wird denn viel, viel mehr passieren, weil gerade die Menschen, die wirklich damit ein Problem haben werden, das sind denn Menschen mit Beeinträchtigungen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Platz finden.
Ich bin der festen Überzeugung davon, dass Software uns hilft, die Welt, die Gesellschaft inklusiver und nachhaltiger zu gestalten. Dass ich mir heute besser über Digitalplattformen, ich nehme gerne Mobilität, Dinge buchen kann, dass ich mir Essen kommen lassen kann, dass eigentlich Software ein großer Enabler in dem Weg dahin, die Welt inklusiver zu machen und auch nachhaltiger zu gestalten.
Aber es gibt heute für die unterschiedlichsten Beeinträchtigungen wahnsinnig tolle digitale Lösungen, die Barrierefreiheit auch zu einem Arbeitsplatz ermöglichen. Aber reden wir offen darüber, es gibt bestimmte Tätigkeiten, ich mache es mal selbstkritisch an meinem Ministerium. Wenn wir jetzt die Verwaltung, was wir alle wollen, stärker Digitalisierung, und das Büroboten beispielsweise viele Menschen, die auch eine kognitive Einschränkung haben, nicht mehr gibt, dann muss man sich überlegen, wo kann ich die woanders einsetzen, wo kann ich Arbeitsplätze schaffen, die da sind. Aber im Prinzip wird andersrum ein Schuh draus. Ich werbe dafür, dass man das Potenzial von Menschen mit Beeinträchtigungen in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels viel mehr begreift. Die sind im Schnitt, wenn sie arbeitslos sind, viel qualifizierter als andere Arbeitslose, haben es aber doppelt so schwer. Und das ist der Grund, warum wir irgendwann gesagt haben, wir brauchen auch eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe. Die ist jetzt eingeführt worden, weil für Unternehmen, die verpflichtet sind und die Nullbeschäftigter sind, es keine Ausrede mehr geben muss. Mit dem Geld finanzieren wir dann übrigens die Förderung von inklusiven Arbeitsplätzen an anderen Stellen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke, dass Sie zugehört haben. Ich danke für Ihre Fragen und ich danke natürlich, dass er den weiten, weiten Weg aus der Wilhelmstraße hergefunden hat. Vielen Dank, Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister.
Hallo. Danke.
Und ich danke Anja Hände, die aus Stuttgart extra hergekommen ist, um uns zu diskutieren. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin. Alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.